Literatur ist, wenn jemand in seinem Zimmer sitzt und liest und niemand ist dabei. Und er ist aufs Persönlichste, Intimste berührt und hat dabei keine Zeugen. Und lässt seine eigene Lebensgeschichte in die, die er da mehr oder weniger zufällig vorfindet, einfließen. Und was sich dann ergibt, das ist das eigentliche Ereignis von Literatur.
Über das Ereignis von Literatur hat hier Angela Graus gerade gesprochen. Eine Autorin, über deren Debütroman wir jetzt gleich sprechen wollen, unter anderem, der heißt Das Vergnügen und ist 1987 in der DDR erschienen. Und wir wollen über diesen Roman sprechen, weil dieser gerade Lektüre ist, Lektüre beim Leseklub, der sich zweiwöchentlich trifft in der Feministischen Bibliothek und Archiv Mona Lisa hier in Leipzig. Und das schon seit 7 Jahren. Und seit 7 Jahren wird dort fast ausschließlich DDR-Literatur gelesen, beziehungsweise DDR-Autorinnen. Und wir haben 2 LeserInnen zu Gast hier jetzt in der Sendung und wollen sprechen auch eben über das Ereignis von Literatur, über Leseerfahrungen, über feministische Perspektiven auf Literatur. Und wir wollen dann auch noch Angela Graus lesen. Hallo Sascha, hallo Caroline, schön, dass ihr da seid.
Literatur ist, wenn jemand in seinem Zimmer sitzt und liest und niemand ist dabei und er ist auf das Persönlichste, Intimste berührt. Und was sich dann ergibt, das ist das eigentliche Ereignis von Literatur. Das war ein Zitat von Angela Graus und wir wollen eben auch sprechen über Leseerfahrung. Was hat die Leseerfahrung, die da Angela Graus beschreibt, mit eurer Leseerfahrung zu tun oder wie könnt ihr daran anknüpfen als Leserinnen?
Großartiges Zitat von Angela Graus, das ich zumindest so noch nicht kannte. Wir sitzen hier gerade in diesem wunderschönen aufgebauten Radiostudio. Und der letzte Beitrag des vorigen Features ist ein Gedicht gewesen, würde ich sagen. Und ich habe immer noch ein Gedicht über Ehrenmorde und das Patriarchat. Und ich habe immer noch Gänsehaut davon. Und das war gerade eine ziemlich tolle und auch intime Leseerfahrung, die genau das beschreibt oder auffängt, was Angela Graus da thematisiert. Eine Lebensrealität, die ich zum Glück aus erster Hand nicht kenne, aber bei der ich weiß, dass sie viele betrifft. Und das mitzuerleben und zu erfahren in der Begegnung mit Sprache ist sehr berührend und bewegend und gerade heute an diesem Tag auch ja, unerlässlich, wenn wir einander verstehen wollen.
Caroline, kannst du anknüpfen an das Zitat von Graus?
In dem Moment, wo sie davon spricht, dass es etwas sehr Intimes ist, etwas, das in diesem Moment passiert. Es ist ja eigentlich nicht nur intim, also auf die Lesende bezogen, sondern sie interagiert ja mit dem Text. Also sie fängt an, mit ihm zu denken und in diese Welt einzutauchen. Und das Schöne an diesem Zitat finde ich, dass es wirklich so fokussiert ist auf diesen Prozess des Lesens und noch nicht so sehr das Außen hineinkommt, also das, wie wurde der Text vorher schon bewertet. Und ich glaube da, oder was wissen wir jenseits des Textes über die Autorin und so weiter. Und ich glaube, da sind wir auch in einem Thema, was uns beschäftigt, also wirklich diesen Prozess ernst zu nehmen als eine Erfahrung, die man machen kann und die uns im Zweifel viel verrät über. Also auch wenn wir Textstellen nicht verstehen oder nicht gleich verstehen, auch Momente der Irritation etwas über uns erzählen und unsere Sozialisation und ja.
Wenn du uns meinst, meinst du ja den Leseklub auch oder vielleicht jetzt erstmal Sascha und dich, aber wir projizieren es jetzt auf den Leseklub mit K. Sascha, du schreibst ja auch über Leseerfahrung, das ist ja auch irgendwie für dich ein Feld, mit dem du dich auseinandersetzt und darüber auch eben genau publizierst und hast den Leseklub ja auch initiiert. Was war die Intention, aus deinem eigenen stillen Kämmerlein hinauszugehen?
Ja, genau das zu teilen, das wir hier gerade besprechen, thematisieren. Es gibt eine ganz schöne Initialgeschichte zum Leseklub in der Mona Lisa. Und zwar war das dann vor 8 Jahren, würde ich sagen, die Mona Lisa und ihr Team, die veranstalten ganz spannende Veranstaltungen und unter anderem begaben wir uns immer wieder auf die Spuren einzelner DDR-Autorinnen, unter anderem Irmtraut Morgner. Und so gab es einen Ausflug nach Chemnitz, wo Irmtraut Morgner geboren wurde. Und auf dem Weg dorthin, wir waren eine bunte Truppe, habe ich alle gefragt, ob etwas von Irmtraut Morgner gelesen wurde. Und allen war das ganz unangenehm zu sagen, nee, kennen Sie nur vom Hörensagen. Und ich hatte aber in dem Sommer gerade frisch die Troubadora Beatrice oder ein Jahr zuvor gelesen, alleine in meinem Kämmerlein. Und dann dachte ich so, ach Mensch, es gibt so viele Menschen, die sich eigentlich dafür interessieren und die den Namen schon mal gehört haben. Warum ist das so schwer? Warum ist das ein Buch, das jetzt niemand in die Hand einfach nimmt und anfängt zu lesen? Und dann habe ich eben gedacht, ja, also das wird wahrscheinlich uns zu mehreren leichter fallen. Also zunächst war einfach der Wunsch, da gemeinsam zu lesen. Und dann hat sich das Besprechen im Leseclub als eine so wundervolle und wertvolle Erfahrung herausgestellt, dass man nicht nur den eigenen Leseprozess beobachtet und die eigene Leseerfahrung fixiert, sondern man fixiert sie eben, indem man mit anderen Gleichgesinnten über diese Leseerfahrung ins Gespräch kommt. Also wie hat man etwas wahrgenommen? Warum ist mir das aufgefallen und jemand anderem etwas anderes? Wie tauschen wir uns darüber aus? Und manchmal haben wir auch so kleine Dispute und können uns auch auf eine Lesart gar nicht festlegen.
Caroline, du meintest vorhin bei der Frage, was vielleicht Leseerfahrung für dich bedeutet und anknüpfen an das Zitat von Angela Kraus, dass es eben auch heißt, erstmal vor allem selbst zu lesen und nicht so viel vorwegzunehmen oder dass den Kontext vielleicht in der Zeit, wo das Buch entstanden ist, das damit so hinein zu nehmen in das eigene Lesen, sondern sich da vielleicht auch erstmal selbst sehr ernst zu nehmen, die eigenen Gedanken, die da aufkommen und dem Buch nichts vorwegzunehmen. Worum geht es bei euch bei der Leseerfahrung und worum geht es auch nicht?
Du hast gerade gesagt, sich selbst darin ernst zu nehmen, aber zugleich auch den Text, würde ich sagen, und die Formen, die er findet. Und es geht ja nicht darum, jetzt zu sagen, okay, Dinge, die ich an Kontext weiß, gerade jetzt, wenn wir DDR-Literatur lesen, ja, gibt es eben Menschen, die wissen dann mehr auch über den gesellschaftlichen Kontext oder weniger. Und es geht ja nicht darum, das sozusagen sich abzutrainieren. Also das ist nicht gemeint. Es geht eher um diese Momente, und über die sprechen wir viel im Leseclub, in denen vielleicht etwas nicht sofort verständlich wird und dann die Tendenz da ist, zu gucken, ja, wie war das denn wirklich oder so, statt am Text zu gucken. Und das ist halt etwas, das Sascha immer sehr stark macht, wofür ich ihr auch sehr dankbar bin, in dem Fall den Text vorzuziehen, vor dem Kontext und zu schauen, was sagt der uns aus dem, was da steht, aus der Form heraus, wie macht er sich uns verständlich? Und ich glaube, das ist auch das, was ich dann meinte mit, das kann uns im Zweifelsfall auch viel über die Gegenwart erzählen, also wie wir in der Lage sind, etwas irgendwie einzuordnen oder nicht. Und es ist tatsächlich so, dass, glaube ich, über den Leseclub und über das Sprechen über Literatur auf diese Weise dann eben nicht anfängt, zum Beispiel zu googeln oder so, sondern am Text bleibt, dass auch der Sinn für Form geschärft wird, also wirklich für die reichhaltigen Formen, die Schreiben annehmen kann. Und das ist übrigens auch etwas, das ich häufig finde, was in der Literatur von Frauen in der DDR ganz ausdifferenziert ist. Und da könnte man jetzt über Gründe spekulieren und lange sprechen. Ich gehe da jetzt mal noch nicht rein. Aber wie sehr nach Form gesucht wird, nach Ausdruck.
Ist das sozusagen auch der Grund, warum ihr so lange bei den DDR-Autorinnen geblieben seid? Oder weil man kann ja sagen, also das ist ja auch ein relativ kurzer Zeitabschnitt eigentlich. Also relativ kurz. Na gut, ist die Frage, in welche Relation man das jetzt setzen will. Aber ihr seid ja schon sehr lang da dran, euch genau mit diesem Zeitabschnitt zu beschäftigen und Autorinnen zu lesen, die in dieser Zeit veröffentlicht haben. Ist das der Fokus deswegen so lang da drauf, aus diesen Gründen auch? Weil es eben immer interessant bleibt, weil man an dieser Formsuche so hängen bleibt? Oder geht es dann doch aus anderen Gründen noch um die DDR?
Ich würde sagen, man kann auf zwei Weisen auf diese Frage, mindestens auf zwei Weisen, antworten. Und die erste möchte ich beantworten, indem ich ein Zitat zu Hilfe nehme. Und zwar gibt es einen in manchen Kreisen gar nicht so unbekannten Schriftsteller und Dichter, Ronald M. Tschernikau, hat einmal geschrieben in einem kleinen Stück, das heißt Ehrenwort, ich will nie wieder dichten. Zitat: Die deutschsprachige Frauenliteratur wird in der DDR gemacht. Wobei, Frauenliteratur ist hier nicht Literatur, die von Frauen handelt. Frauenliteratur ist die, die von Frauen gemacht wird. Dies ist ein Unterschied. Den Kapitalismus werden die Kapitalisten notwendig nur ausschnitthaft erfassen. Und die Welt wird am besten von denen beschrieben, die am wenigsten von ihr haben. Noch. Kein Zufall, dass die drei bedeutendsten Prosaautoren der DDR Frauen sind. Morgner, Reimann, Wolf. Jetzt kommen da noch Königsdorf, Levin, Martin, Morgenstern, Müller, Schubert, Schütz, Wolter, Zeplin. Also ich würde sagen, genau, die erste Antwort ist die, dass die Literatur, die Frauen in der DDR verfasst haben, großartige Literatur ist. Nach sozusagen in bisschen Anführungsstrichen universalistischen Kriterien. Also es ist einfach sehr gute Literatur, große Literatur. Und die andere ist, dass das Partikulare daran, und das klingt, finde ich, bei Tschernikau auch schon an, ist, dass etwas erfasst wird, das schon damals sehr interessant war. Auch, also Tschernikau hat ja im Westen lange Zeit gelebt, ist dort sozialisiert, interessiert sich für bestimmte Fragestellungen, für die ich mich zum Beispiel auch interessiere, also Gesellschaftsanalyse und Gesellschaftskritik und darin zum Beispiel besonders das Geschlechterverhältnis. Und die Frage ist eben dann, wie wird das Partikular, also die zweite Antwort, wie wird das Partikular gemacht? Und das wird dort auf sehr interessante, sehr vielfältige Art und Weise gemacht von diesen schreibenden Frauen und umfasst solche Themen, die jenseits einer, naja, mehr oder weniger klassischen Kritik an zum Beispiel Mehrfachbelastung, Arbeitsteilung, Reproduktionsschwierigkeiten tatsächlich auch immer sehr transgressive Elemente hatte. Also in nahezu jedem Werk, das wir uns angeguckt haben, gibt es Elemente und Spuren von Transgression von Geschlechterrollen, aber auch spielerische Formen für Jenseitiges von Geschlecht, zwischen den Geschlechtern, also auf eine Art und Weise sehr, man würde wahrscheinlich sagen, progressiv und unerwartet. Also man würde wahrscheinlich nicht erwarten, dass in der DDR-Literatur von Frauen so etwas wie eben Geschlechtertausch oder jenseits der Binarität entworfene Geschlechterentwürfe verhandelt werden. Aber das wird dort unter anderem verhandelt. Das wären jetzt zwei Möglichkeiten, auf die Frage zu antworten. Und nur ganz kurz, also Tschernikau endet ja mit dieser, oder nicht endet, mein Zitat hat geendet mit dieser Aufzählung. Das zeigt also, jenseits der drei großen Namen, Christa Wolf, Irmtraut Morgner, Brigitte Reimann, gibt es unendlich viele Literatinnen, die es noch zu entdecken gilt.
Dem würde ich noch hinzufügen, du sprachst gerade von Transgression in der Literatur und etwas, das auch, was durchgehend thematisch verhandelt wird, ist da auch die Verwirklichung eines Sozialismus, wie sich die Autorin ihn eigentlich ideal vorstellen und der Abgleich mit der Realität. Und an der Stelle würde ich auch in Bezug auf die Frage, warum hangeln wir uns so lange oder warum beschäftigen wir uns so lange in Anführungszeichen damit, nochmal hervorheben wollen, obwohl es mir gleichzeitig gar nicht nötig scheint und doch in diesen Tagen irgendwie schon, dass es uns nicht darum geht, die DDR irgendwie zu verherrlichen oder zu romantisieren, zu glorifizieren, was leider dieser Tage bestimmte linke Gruppen wieder tun. Ich glaube aber in dem Moment, wo wir von der feministischen Perspektive her sprechen, ist das und uns wirklich auf diese Literatur einlassen, ist das auch fast nicht möglich. Und ja, bei dieser Aufzählung von Tschernikau, also wie viele dieser Namen sind noch geläufig. Dass sie es nicht sind, hat natürlich auch sehr viel mit der Nachwendegeschichte zu tun und damit, dass gerade in den frühen 90ern sehr massiv auch kulturelle, geistige Leistungen aus der DDR abgewertet wurden und kulturelle Debatten geführt wurden, vor allem von westdeutschen Kritikern, die eigentlich all dem den Wert abgesprochen haben. Bücher wurden verramscht, verschrottet. Und insofern gibt es da auch ganz, ganz viel, was nicht mehr so geläufig ist, was wir nur antiquarisch bekommen. Also es gibt tatsächlich viel Stoff, an dem wir einfach auch lange arbeiten können. Und auch deshalb machen wir das jetzt schon so lange, weil es noch viel zu entdecken gibt.
Wir sprechen mit dem Leseklub, der sich zweiwöchentlich in der Mona Lisa trifft. Wir lesen und wollen sprechen erstmal und wollen aber lesen auch jetzt konkreter werden sozusagen zu dem, was ihr gerade lest, nämlich Angela Kraus, die wir vorhin schon im O-Ton gehört haben. Und ihr lest den Debütroman Das Vergnügen, 1987 erschienen. Ich dachte immer, es wäre 82, aber irgendwie war es vielleicht doch 87, also schon sehr spät auch erschienen. Das gucken wir alle nochmal nach.
84.
Angela Kraus lebt in Leipzig und schreibt auch noch. Warum habt ihr diesen Roman ausgewählt? Wie läuft das mit der Auswahl?
Radikal basisdemokratisch. Es gibt eine ganz einfache Abstimmung. Und und Angela Kraus haben wir eben noch nicht gelesen. Die Autorin wurde vorgeschlagen und das Debüt, eben bei den wenigen AutorInnen, die noch leben und weiterhin schreiben, interessieren uns eben aufgrund unserer spezifischen Fokussierung auf die DDR-Zeit dann die Romane, die noch in der DDR geschrieben worden sind. Aber vielleicht auch eine kleiner Veranstaltungshinweis, eben wer vielleicht im Anschluss an diese Sendung oder so Lust bekommt, Angela Kraus heute zu erleben. Am 26. März liest sie zusammen mit Kerstin Hensel im Literaturhaus hier in Leipzig.
Wir haben hier verschiedene Ausgaben von Angela Kraus, Das Vergnügen hier liegen. Eine Ausgabe von 1990, eine Suhrkamp-Ausgabe, da steht hinten auf dem Buchrücken: Es gab in der DDR-Literatur einmal den Typ des Betriebsromans. Diese Erzählung ist das Ende dieser Art. Ein kräftiger, ein leiser, tückischer Abgesang. Und das Buch steigt vielleicht so viel vorweg ein mit einem eigentlich sehr landschaftlichen Blick auf die Brikettfabrik. Und ist da sehr beschreibend erstmal. Und so wird man eingeführt in das Buch. Und vielleicht da jetzt die Frage an euch: Was ist das eigentlich für ein Buch? Ist es ein Abgesang auf den Betriebsroman? Worum geht's?
Also der Roman, würde ich sagen, ist ein als Kammerspiel angelegtes eine Beschreibung eines Tages, ein Tagesbericht. Es wird ein einziger Tag in dieser Brikettfabrik geschildert. Um diese Brikettfabrik herum liegt ein Dorf. Bis auf, ich würde sagen, zwei Figuren sind alle wichtigen Figuren Teil dieses DorfbewohnerInnen und ArbeiterInnen in der Fabrik. Und insofern stimmt wahrscheinlich das Genre Betriebsroman auf irgendeine Art und Weise schon, und zugleich interessieren mich persönlich die Genregrenzen auch nicht so sehr. Also es ist gleich, wie gesagt, das ist eine Art Kammerspiel, und es entfalten sich darin die Beziehungen zwischen den Figuren, die Beziehungen dieser Figuren zur Arbeit und jetzt vielleicht an dem Punkt ein ganz kleines bisschen Kontext, aber auch so allgemein, ein solcher Allgemeinplatz, dass das niemanden wundern wird. Also das Reden von zum Beispiel der klassenlosen Gesellschaft, die angeblich die DDR gewesen ist, wird hier mindestens aufs Korn genommen und auch deutlich kritisiert. Also es gibt die feinen Unterschiede in der Arbeit zwischen den ArbeiterInnen. Die einen leiten die Fabrik, Die anderen sind in vielen Gremien vertreten. Und dann haben wir die stille, heimliche Heldin Felicitas Henschel. Felicitas Henschel wird auf den Tag genau gleichzeitig mit der Fabrik. Die Fabrik wird 70 Jahre alt und Felicitas Henschel 18 Jahre alt. Und in dieser Verquickung der Ereignisse wird am Abend in der Fabrik ein Vergnügen begangen. Deswegen wahrscheinlich heißt der Titel das Vergnügen. Und wir begleiten die Figuren dabei, wie sie aus dem Arbeitstag, aus der Schichtarbeit dann jeweils zu dieser Feierlichkeit sich auf den Weg machen und dann dort einen Abend mit einigen Höhepunkten, aber auch tiefen Krisen erleben.
Wir sitzen hier gerade in unseren schönen Räumen. Die Sonne strahlt rein im Handstand und Moral mit Sascha und Caroline vom Leseklub und sprechen über den Leseklub. Und jetzt ganz konkret wollen wir lesen Angela Kraus, das Vergnügen, und steigen da ein.
Zweiter Versuch, eine Rede zu halten. Aber erst sitzt Marianne mal, endlich. Bin eben gern hingegangen. Sie schlürft ihren Kaffee, der längst nicht mehr heiß ist. Das hat etwas Ausschweifendes. Zuletzt hat Marianne in der Kantine gearbeitet. Da kam mal einer mit der Kompottschüssel zurück. Da säße ein Viech drin, das er nicht mitfressen täte. Und er knallte ihr die Schüssel vor die Nase. Über dem Eingemachten saß eine Spinne, eine mit hohen Haarbeinen. Natürlich musste Marianne kreischen. Die Spinne war eine schaumgoldene mit einer Nadel unterm Bauch. Mariannes Leidenschaft für Glitzerndes war jemandem aufgefallen. Dass das nicht das Geringste ist im Leben, merkt sie erst jetzt, da sie sich mit der Erinnerung abgibt. Die Spinne trägt sie an einem rosa Halstüchel, halb versteckt unter der Kittelschürze. Wen interessiert das? Also, sie stützt sich vom Tisch hoch, dreht am Gas, dreht die Flamme ganz klein, nimmt ihre Tasse, setzt sie leise in das Emaillebecken, greift den Wischlappen, wischt ausgreifend übers Wachstuch. Da kommt noch was. Du wirst mündig. Um Felicitas Teller kreist der Lappen. Da musst du es den Leuten zeigen. Der Lappen klemmt fest in den Fingern. So fest, dass er Wasser abgibt. Was denn zeigen? Die Hände wringen an dem Lappen herum. Schmucklose, kleine, knochige Hände, die über den Knöcheln weiß anlaufen vor Anstrengung. Man muss wer sein, sagt Marianne. Ihre Augen blicken nüchtern. Felicitas lässt den Kaffeerest kreisen. Mariannes Hände fangen an, den Lappen über dem Wasserhahn breit zu zupfen. Wenn sie mit einem nicht machen können, was sie wollen, sagt Marianne und vollendet den Satz nicht, nimmt den Blick nicht weg, den nüchternen, schlafgestörten Blick. Endlich liegen die Hände ruhig und fest auf der Stuhllehne. Stimmt nicht, sagt Felicitas mit einer Eindringlichkeit, die ist nach innen gerichtet. Stimmt überhaupt nicht. Wenn sie mit einem nicht machen können, was sie wollen, redet Marianne unbeirrt weiter, dann ist einer ein Mensch. Stimmt überhaupt nicht, wiederholt Felicitas monoton und mit geschlossenen Augen. Überhaupt nicht. Eine Pause entsteht. Bis die Mutter zur Tochter sagt, musst wohl noch was essen, Mädel. Folgsam streicht sie sich ein Brot, kaut lange mit dem gesammelten Blick aufs Wachstuch. Nachher kann Felicitas reden. Sie kann einmal all das sagen, was Marianne schon lange weiß. Dass sie nun Schichten arbeitet auf dem Kohleboden, weil sie es will. Was geht es sie an, dass auch Luzi möchte, dass Felicitas drei Schichten arbeitet? Luzi braucht Felicitas eben. Ist das kein schönes Gefühl? Und Felicitas tut zum ersten Mal etwas, was sie selbst will. Das ist ein noch schöneres Gefühl. Sie hat bis zum ersehnten Ende der Schulzeit immer gemacht, was andere wollten. Sie, die einen Namen hat, den sie nicht will, weil für diesen Namen ihre Zunge ein paar Millimeter zu lang geraten ist. Die taumelt zweimal schwerfällig gegen die Schneidezähne und zieht sich dann ganz zurück. Eine gekränkte Molluske, mit der hatte sich Felicitas Henschel in die hintere Bank zurückgezogen, gedeckt vor den Lachern und das Schweigen geübt bis in den Blick hinein. Aber wer nichts sagt, der weiß nichts. Und wem das immer wieder gesagt wird, der weiß am Ende wirklich nicht viel. Mädel, hast du die Sprache verloren? Und wer nur 7 Klassen geschafft hat, der kann ja nicht viel wissen. Aber einmal wird der Mensch erwachsen und da muss er es den Leuten zeigen. Und deshalb macht Felicitas Henschel jetzt, was sie will. Sie macht 3 Schichten. Denn geredet wird von den Schichtarbeitern, nicht von den Müttern in der Tagesbrigade. Dort wäre sie wieder nur halbe Kraft, wieder nur mit Nachsicht bedacht. Aber Felicitas Henschel will endlich, endlich auch gemeint sein, wenn geredet wird.
Wenn wir jetzt beim Leseklub wären und Lisa und ich waren ja diesen Mittwoch das erste Mal da und haben erlebt, wie ihr an andere Stellen aber das besprecht und lest. Euer Sprechen ist, wenn ich das mal so beschreiben kann, oder Lisa, du kannst mich ja auch ergänzen, geht so auf die verschiedenen Ebenen des Lesens ein, fand ich. Also es war immer so, erstmal so, auch so ungefilterte Wahrnehmung dessen, viel auch wie man sich gefühlt hat vielleicht oder was das in einem selbst bewegt hat, dann Fragen an das Personal des Buches und deren Motivation und Intention, Dinge zu tun oder deren Widersprüche werden aufgedeckt, aber dann eben auch in die Form reinzugehen. Und das, finde ich, ist bei diesem Buch, fand ich das so eindrücklich, wie viele Stimmen zu hören sind, die man erstmal zuordnen muss und vielleicht auch immer gar nicht zuordnen kann, weil das Buch arbeitet auch überhaupt nicht mit Anführungsstrichen oder kennzeichnet keine direkte Rede. Und deswegen fand ich das nochmal sehr schön nach dem Lesen, das in einem Kollektiv zu lesen und zu hören, werden diese Stimmen da verhandelt. Und das, finde ich, ist was dieses Buch ausmacht. Also ich habe jetzt auch gerade, Sascha, als du gelesen hast, gedacht, ja, wie wäre das eigentlich, wenn wir alle in unserem stillen Kämmerlein mal diese Stelle für uns aufnehmen würden und wie vielstimmig das dann schon allein wäre. So. Und ja, das war jetzt so meine Leseerfahrung im Radio kurz.
Ja, voll schön, dass du das auch mal geteilt hast. Genau, ihr habt es ja auch beide gelesen und wart im Leseklub. Genau, und ich finde es auch, interessiert mich auch, auch eure Stimmen irgendwie reinzuholen. Aber ja, wir tasten uns dann meistens so ran an die verschiedenen Ebenen. Und hier finde ich bei der Stelle, was mir jetzt auch nochmal in der Vorbereitung der Sendung heute und gerade als du gelesen hast, ganz doll aufgefallen ist, wie stark hier Reproduktion in Form gesetzt wird. Sie trägt diese Brosche, die sie allerdings auf der Arbeit, als sie noch gearbeitet hatte, Marianne, das ist Felicitas Mutter, trägt sie unter der Kittelschürze und es wird gesagt, wen interessiert das? Und dann wischt die ganze Zeit während dieses Gesprächs irgendwie dieser Lappen umher. Und er wird auch teilweise so ein bisschen aggressiv gewrungen. Also da ist auch sowas Latentes, das hat man dann auch an anderen Stellen bei Marianne, dass sie eben auch hadert mit dem Zurückgeworfensein auf die reine Reproduktionssphäre. Und das ist zum Beispiel, also ist etwas, das sehr schön ist, dass man bis heute gar nicht so viel findet in Literatur, dass die Reproduktion mit im Raum ist, mit im Gespräch ist und auch das Verhältnis zu ihr. Und das macht ja hier ganz viel an der Stimmung aus, an den Erwartungen auch, die dann wiederum Marianne an ihre Tochter richtet, dass sie doch was werden soll. Ja, und dann natürlich das Thema des Sprechens, das hier schon auftaucht. Du hast das gerade gesagt, Tina, es gibt keine, also direkte Rede wird generell nicht gekennzeichnet. Und so auf einer formalen Ebene spiegelt sich das wieder, was auch inhaltlich an Felicitas unter anderem verhandelt wird, die ja ein Problem hat mit dem Sprechen, was wir jetzt hier schon gehört haben, also tatsächlich Probleme hat. Ja, also auch das kann man mehrdeutig lesen. Sie hat vielleicht tatsächlich Probleme, sich zu artikulieren, also motorische oder wie auch immer. Aber das hat natürlich auch was Tieferes. Und die Frage, wer spricht, wer kann sprechen, ist eine, die über das ganze Buch hinweg verhandelt wird und auch spricht hier das Individuum oder spricht irgendwie ein Kollektiv, spricht sowas wie ein gesamtgesellschaftliches oder zumindest so ein Umfeld, das Felicitas kennt. Also das werden wir vielleicht später an der anderen Stelle, die wir, wenn es die Zeit zulässt, noch lesen werden, dann auch noch irgendwie noch mal genauer hören.
Was ich die Stelle auch gelesen habe, habe ich da irgendwie auch so ganz verschiedene Gefühle irgendwie, weil ich finde auch, dass diese Beschreibung von dieser Spinne, die da eine Brosche ist, auch was total, also ich deute das auch so, dass das auch was wirklich Schönes für Marianne ist und gleichzeitig, also dass es da irgendwie auch einen schönen Moment gibt, dass sie die sich angesteckt hat, weil es ist eben auch der 18. Geburtstag ihrer Tochter und gleichzeitig gibt es aber auch irgendwie, hatte ich daraus gelesen, eine Art kleinen Kampf zwischen Mutter und Tochter, weil die Mutter eben auch aufgehört hat, für die Tochter zu arbeiten, weil die Tochter jetzt arbeiten gehen möchte und eine zu Hause bleibt, um sich um das Kind zu kümmern, um die Reproduktionsarbeit zu machen. Du meintest ja auch, Caroline, was da viel verhandelt wird, ist, wer spricht und wie findet man seine Sprache und worüber wird gesprochen. Und in der Besprechung mit Tina sind wir auch auf das Schweigen gekommen. Das ist eben auch eine große Verhandlung von Schweigen eigentlich auch gibt in dem Buch. Oder dass Angela Kraus eben auch sehr, ja, irgendwie sehr laut die Figuren schweigen lässt oder in sich kehren lässt und da eine große, ja, auch ja, viele Gedanken eigentlich auch im Inneren ablaufen und gezeigt werden.
Ja, das fand ich also wirklich so großartig an dem Buch. Ich glaube, ich habe noch nie ein Buch gelesen, das so gut geschwiegen hat. Also im Sinne von, dass es halt das Schweigen so sprechend macht, das fand ich, ich habe auch das Gefühl, ich muss es auch nochmal lesen, weil es auch sehr poetisch ist. Genau, aber es hat auf jeden Fall auch viel mit Schweigen zu tun.
Ihr habt eine weitere Stelle mitgebracht, die anschließt auch an Felicitas.
Vielleicht muss ich ein bisschen was einführend sagen. Die Stelle gerade war eher vom Anfang des Buches und jetzt an dieser Stelle inhaltlich nähern wir uns schon diesem, nein, wir sind schon mittendrin in diesem Betriebsvergnügen, der Betriebsfeier, und es werden Reden gehalten. Und die Stelle, die Sascha eben die las, endete mit Felicitas Hensche will auch endlich mal gemeint sein, wenn geredet wird. Und jetzt im Moment steht da einer vorne, der spricht von ihr oder eben auch nicht. Geredet wird von Felicitas endlich. Lange genug hat sie darauf warten müssen. Und der da vorne steht, das ist keiner, den sie nur von seiner Funktion her kennt und von Jahreshauptversammlungen, nein. Der da vorne steht Felicitas sehr nah. Diese überraschende Erkenntnis über eine Distanz von 10 Tafeltischen hatte sie nicht erwartet. Sie erfasst sie unmittelbar. Weder der Anzug noch das Bärtchen, noch der außerordentliche Rahmen des Podiums, in den Reinhard versetzt ist, eine einerseits leuchtend rote, andererseits tiefblaue Stofffältelung, können ihr das plötzlich so vertraute Bild irgendwie filtern. An der äußersten Flucht der weißen Tafeltuchbahn liegt ihre lackglänzende Handtasche, 2 blasse Kinderhände sind darüber gefaltet, abwesend wie die ganze leichte Gestalt, die an einem anderen, luftigeren Ort zu wandeln scheint. Auf einem spätsommerlichen Feldweg vielleicht, wo sich der warme Staub der frisch gemähten Felder und der warme Staub der frisch gepressten Kohle zu einer eigenen, lastenden Atmosphäre mischen. Sie waren beide ganz langsam gegangen, so nebeneinander her. Am nächsten Morgen hatte er sich zum Strafantritt melden müssen. Sie war weit im 8. Monat. Er wiederholte pausenlos einen Satz. »Und ich gebe ihm wieder eins in die Fresse. So und so und so.« Seine verzweifelten Hiebe in die Luft. Aber dann mochte sie es nicht mehr hören. Da konnte sie sich seine plötzliche Rohheit nicht mehr in Zärtlichkeit oder etwas Ähnliches, das ihr gelten sollte, übersetzen. Aber sie hatte gewusst, was er meinte. Daran erinnert sich Felicitas manchmal. Sie erinnert sich an ihren Wert für einen anderen Menschen und wie dieser Mensch ihn ausdrückte. Die Form ist ihr nie wichtig gewesen. Form muss man sich leisten können. Felicitas hat schon Mühe mit ihrem Namen. Da verzichtet man von vornherein auf manches. Obwohl Felicitas Ohr die meiste Zeit des Tages zugebunden ist mittels eines verschossenen Kopftuchs, Felicitas Ohr ist geschärft für die wirklichen Wichtigkeiten. Felicitas verdankt diese Hellhörigkeit dem ohrenbetäubenden Lärm auf dem Kohleboden. Eben hat sie ihren Namen gehört. Er blinkte ihr aus dem Schotter der Worte entgegen wie ein Edelstein. Sie möchte diesen Augenblick gern verlängern und die letzten Strahlen der Abendsonne draußen, aber es sind nur noch Sekunden. Um ihren Namen gruppieren sich andere, vertraute Namen. Luzi, Reinhard und dann noch eine Menge bekannter Namen. Aber Felicitas ist hellhörig. Alle versammeln sie sich auf der anderen Seite, ihr gegenüber, auf der Gegenseite. Dort bilden sie eine bunte Namengruppe, die bereit ist. Bereit zu was? Die aktiv ist. Aktiv wofür? Aktiv wogegen? Aktiv gegen das Passive. Das Einzelne steht gegenüber dem Aktiven auf der Gegenseite. Schweigend, erschrocken, wie es scheint. Hilflos, blass unter stumpfem roten Haar, denn die Abendsonne ist nun endgültig untergegangen und der Abend hat nun richtig begonnen. Neonlicht flackert auf, das tüncht die Gesichter weiß, es belebt den, der oben spricht, mit einer gesteigerten Aktivität, die, so in grelles Licht gesetzt, sich in einem überbelichteten Film zu entfalten scheint. Im Sinne derer, die Förderung brauchen, hört Felicitas. Er schlägt die Gründung eines Aktivs vor. Er ist der Initiator. Dies ist seine Initiative zur Feier dieses Tages, sagt er. Und da treffen sich das erste Mal ihre Blicke über die ganze Tischlänge. Erwartungsvoll der seine, geschlagen der ihre. Hier kann jeder seine Initiative zeigen, hier kann jeder zeigen, was er kann. An denen, die nichts können. Im Interesse derer, die Förderung brauchen. Aus jedem Teil muss ein Ganzes werden. Ist das Gesetz? Was wolltest du denn werden, etwa ein Teil? Aber deshalb brauchen mich doch die Leute nicht so anzustarren. Die sind jetzt alle ein Aktiv und ich bin ein Teil. Ich sitze hier am Ende der Tafel und bin ein Teil. Dabei wollte ich Friseusin werden. Wäre ich Friseusin geworden, wären alle anderen hier gar nichts, weil sie dann niemand hätten, der nur ein Teil ist und nichts weiter. Und dann säßen sie da.
Irgendwie fand ich das die krasse, besondere Stelle auch, weil da so viel sich auch dreht und wendet in dieser kurzen Stelle. Also wir hatten das vorhin schon aufgegriffen bei der ersten Stelle, dass sich da zwischen, also dass es in diesem Buch viel um Kollektiv und Individuum und diesem Wechsel dazwischen, das oft verhandelt wird. Und ich hatte das Gefühl, dass diese Stelle sich immer wieder darum dreht, wo man jetzt eigentlich auch dazugehören möchte oder vielleicht auch, wo Felicitas dazugehören möchte, die da ja angesprochen wird in der Rede und sich irgendwie auch, hatte ich also so wie erst auch freut und ihre Ohren sich spitzen. Und gleichzeitig, als sie dann merkt, wie sie angesprochen wird und es da ja auch dazu kommt, ihr so eine Aufforderung, dass sie so Teil des Kollektivs werden soll, sie dann aber auch wieder heraustritt und sich dann auch sehr, ja, vielleicht da auch ein Fremdgefühl hat.
Ja, Aushandlung von Individuum und Kollektiv ist ja also ein Thema in dem Buch, aber ihr hattet ja gesagt, dass ihr das Augenmerk beim Lesen, natürlich geht es um Leseerfahrung, aber ihr habt ja auch vielleicht eben sowas wie schon Themen beim Lesen, nämlich das Geschlechterverhältnisse. Gut, jetzt haben wir vorhin nicht über die Mutter-Tochter-Beziehung gesprochen, aber oder also wie verhalten sich die Personen unter dieser Lesart zueinander, aber eben auch, wie wird Sozialismus verhandelt oder ausgehandelt. Und das hat ja sehr viel damit zu tun, sich in Bezug zu setzen, und zwar nicht nur in persönlichen Beziehungen, sondern eben auch in gesellschaftlichen. Und das, finde ich, wird in dieser Stelle schon, also beziehungsweise an der Figur von Felicitas immer wieder, aber da ja wirklich sehr, weil sie eine Person sagte im Lesekreis, so eine Projektionsfläche wird für die anderen Personen um sie herum, im familiären, aber auch im Betriebsfeld. Und genau, das wird da sehr verhandelt.
Und ich würde sagen, dass das Buch deswegen auch so herausfordernd und großartig ist, weil es schafft in den ganz kleinen, in ganz kurzen Abschnitten alle diese Ebenen miteinander zu vereinen und diese Themen, also zum Beispiel eben das Geschlechterverhältnis, auf ganz unterschiedlichen Mikroebenen auch in Widersprüche zu bringen. Also wir haben, das weiß man an dieser Stelle nicht, vielleicht ein bisschen, Reinhard ist der Vater dieses Kindes, Felicitas ist eine sogenannte junge Mutter, sie ist mit 15 Jahren Mutter geworden. Dann ist dieser Kindsvater aufgrund einer Prügelei in einer Anstalt gewesen, ein Gefängnis ähnlich, und ist jetzt eben wieder raus und sie haben eine ungeklärte Beziehung. Also das Kind lebt bei Felicitas, wir haben schon gehört, ihre Mutter hat ihre Arbeit in der Fabrik an den Nagel gehängt, um zu Hause mit dem Enkelkind zu bleiben. Und Felicitas hat einen eigenen Entwurf ihres Lebens, den niemand wahrhaben will und niemand hören will. Der fängt damit an, dass sie eigentlich Friseurin werden wollte, die es nicht werden konnte. Wir erfahren nicht, warum. Aber wir können uns rekonstruieren, dass ihr Emanzipationsradius sehr gering war. Und innerhalb dieses Radius ist sie radikal. Und niemand versteht, dass das, was sie da will, etwas Radikales ist. Und die Tatsache, dass wir es hier mit dieser Figur zu tun haben, die deutet ja schon darauf hin, dass es so große Widersprüche im real existierenden Sozialismus gegeben haben muss, dass zum Beispiel diese Vereinbarkeit von Beruf und Mutterschaft zum Beispiel, das wird hier ja völlig dekonstruiert, wenn man so will. Und zwar auf ganz unterschiedliche Weisen. Wir haben in dem Abschnitt zuvor gehört, dass diejenigen Anerkennung bekommen, gesellschaftliche Anerkennung bekommen, die Schicht arbeiten, also nicht die Mütter, die in Teilzeitarbeit arbeiten. Felicitas will Schichtarbeiterin sein, weil sie sich dadurch mehr Anerkennung erhofft, weil ihr das eben auch mehr Freude macht, als zum Beispiel in der Schule so runtergemacht zu werden aufgrund ihrer geringen ausgebildeten Fähigkeit, sich mündlich auszudrücken. Und begibt sich aber dabei eben in so eine Position, die eigentlich, also diese Art von Subjekt ist nicht vorgesehen. Und soll dann integriert werden, also sie soll Förderung erfahren und wir sehen hier vorgeführt ein, ja, ich würde sagen, Menschheitsthema, das uns ja auch heute im Bereich der sogenannten Inklusion, was nicht nur Geschlechtervielfalt anbelangt, aber genauso Menschen, die mit Beeinträchtigungen leben, also so Bereich Ableismus und so weiter und so fort. Also die Frage, wie fördert man jemanden und was bedeutet, wie von oben herab kann eigentlich Förderung aussehen. Und hier haben wir also einen intersektionalen Moment, also eine junge weibliche Figur, die eben eine Art Einschränkung hat und immer wieder damit konfrontiert ist, dann jetzt also sogar von dem Menschen, mit dem sie ein Kind hat und zu dem sie zärtliche Erinnerungen behält, auf irgendeine diffuse Weise in eine Rolle gebracht zu werden, in der sie sich minderwertig fühlen muss. Und das ist heute, haben wir den 8. März, den Feministischen Kampftag, den Internationalen. Das ist ein verdammtes Problem. So sollten Menschen nicht miteinander umgehen.
Das ist fast ein Schlusswort. Es ist so schade, dass wir unser feministisches Lesen jetzt gleich beenden müssen, finde ich. Hätten vielleicht doch 2 Stunden. Aber ja, wir haben jetzt hier vielleicht im Kleinen kurz ein bisschen nachgespielt, was Leseklub in der feministischen Bibliothek auch bedeuten kann. Vielleicht könnt ihr noch sagen, auch wie man sich anschließen kann für die HörerInnen, die begeistert sind, überhaupt vielleicht auch in ihrem Kämmerlein sitzen und sich nach diesem Austausch sehnen.
Ja, kommt vorbei. Also mehr Info auf der Homepage der Feministischen Bibliothek und Archiv Mona Lisa in Leipzig. Da gibt es eine E-Mail-Adresse, über die könnt ihr uns erreichen. Und ja, übrigens auch ein Shoutout an alle, die aus dem Leseklub vielleicht eingeschaltet haben, jetzt oder später im Archiv nachhören werden. Und an das Team der Mona Lisa, die uns eben sehr unterstützen seit 7 Jahren. Ihr seid großartig. Und ansonsten, ja, ich fände es ja auch toll, wenn sich noch viele mehr Leseclubs gründen und wir irgendwann ein ganz großes, also vielleicht an einem 8. März in 2 Jahren ein großes Treffen haben von Leseclubs weltweit. Und das wäre schön.